Für uns ist es total wichtig, inklusiv zu sein, niemanden auszuschließen. Deshalb ist Trixi für jeden leistbar. Also wir sind im Preis-Leistungsbereich absolut führend und das ist auch unsere große Philosophie in die Zukunft, dass wir nie in irgendeinem Bereich exklusiv sind. Und das betrifft weder den Preis noch den Kanal, egal ob es online ist, offline, ob es B2C ist oder auch B2B. Wir wollen so viel vom Gesamtkuchen wie möglich und niemanden ausschließen.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Burkhard Friedrichsen, Geschäftsführer von der Marke Trixi. Moin Burkhard, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Ich habe gerade so gemerkt, während ich den Satz gesagt habe, wie sich meine Stimmlage sofort verändert hat. Ne? Wir haben uns ja vorher noch unterhalten. Aber so ist es so. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, irgendwie, dass du hier bist. Es ist ja, ein absolutes Nordtreffen hier. Du kommst aus Flensburg. Irgendwie, ja. Ihr sitzt in Flensburg, bei Flensburg, bei TARP. Wir haben ja super viele Mittelständler. Und ihr gehört für mich auch zu den Mittelständlern, wo ich mir nicht sicher bin, ob es TARP ohne Trixi geben würde. So, ne? Oder ne, ob da so, und das haben wir tatsächlich irgendwie relativ häufig, dass irgendwelche total erfolgreichen Unternehmen, die es echt auch schon ewig gibt, so in irgendwelchen Orten sitzen, die man sogar nicht auf dem Schirm hat, und trotzdem sind aus diesen Orten beeindruckende Geschichten entstanden. Das kann man auch bei euch sagen, darüber wollen wir heute sprechen. Aber vielleicht ganz zum Anfang, erzähl doch mal irgendwie, wer bist du und was machst du?
Ja, kann ich gerne, aber nochmal zu TARP. Das geht uns ganz häufig so, wenn wir unterwegs sind und Kunden kennenlernen oder auf Messen sind und dann sagen, wo wir eigentlich sitzen und was, wir europäischer Marktführer sitzt in der Nähe von Flensburg, ganz am Ende von Deutschland. Also habe ich nicht zum ersten Mal gehört, dass das irgendwie unbekannt ist. Mhm. Ja. Aber ich bin Burkhard, bin noch 40 Jahre alt, bis übermorgen, wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird, 41. Und darf seit dem 1.8. die Rolle des CSO ausfüllen, Geschäftsführung für Marketing, Vertrieb und Personal bei Trixi. Und habe schon eine kleine Trixi-Historie, 2016 angefangen in der Vertriebsleitung, bin dann vor 2 Jahren nochmal woanders hingegangen und wurde dann zurückgeholt, um den der vorherigen Geschäftsführer zu beerben, quasi, der jetzt in den Unruhestand, wie man so schön sagt, gegangen ist.
Klingt irgendwie so, als ist der noch involviert bei euch.
Ja, das ist genau, ist in den Beirat gewechselt, ja, hat aber dann die operative Geschäftsführung quasi jetzt an mich übergeben.
Mhm. Ja, okay. Bist du ursprünglich auch irgendwie aus TARP, aus der Ecke?
Ja, aufgewachsen und auch zur Schule gegangen in Flensburg, aber dann nach dem Abitur eigentlich dann weggegangen aus Flensburg, so in die größere, weite Welt, jetzt auch nicht, aber in Deutschland geblieben. Mhm. Habe dann ein duales Studium bei Lidl gemacht und damals dann am Bodensee studiert und bin dann mit Stationen in Stuttgart und München und Hamburg dann irgendwann vor 9 Jahren dann wieder zurück zu den Wurzeln mit eigener Familie, dann wieder in die Heimat zurückgegangen, und da gab es dann ehrlicherweise auch nur Trixi als erste und einzige Wahl für mich.
Ja, ich glaube, ihr habt noch Queißner bei euch um die Ecke, oder?
Ja, genau. Also Queißner und Trixi sind schon so die größeren Unternehmen, die Flensburg und Umgebung so zu bieten haben. So gibt es noch ein paar mehr natürlich, aber die man so kennt, vielleicht noch Orion ist mit Sicherheit immer für viele ein Begriff, Flensburger Brauerei, also so ein paar mittelständische Hidden Champions haben wir dann schon in der Nachbarschaft.
Ja, absolut, absolut. Würdest du sagen, dass du Lidl noch so ein bisschen in dir trägst? Ich habe mal ein Unternehmen zusammengearbeitet, die haben so weiße Ware erstellt und der Inhaber, der war bei Lidl Geschäftsführer über ganz viele Jahre. Und dann sind wir bei denen durchs Unternehmen gegangen und da standen überall die Leitsätze noch dran, weil diese Lidl-Mentalität wird irgendwie so als eine so ganz besondere irgendwie, ne, so sehr, sehr leistungsorientiert und so weiter. Ich weiß ja nicht, ne, welche Station du da irgendwie unterwegs warst, aber war das so, dass du sozusagen als Mensch, hast du irgendwie Sachen irgendwie mitgenommen, die dich auch heute noch begleiten?
Ja, als Mensch hat man auch Dinge gelernt, wie man nicht sein will, muss ich auch ganz ehrlich sein, aber es sind mittlerweile auch schon über 20 Jahre her, oder genau 20 Jahre her. Insofern hat man da super viel gelernt, auch wie Handel funktioniert, worauf zu achten ist, wie der Endverbraucher tickt, so die Kleinigkeiten, auf die man achtet. Aber Lidl an sich hat ja auch eine große ja, große Wandel mitgemacht. Wie gehe ich mit Menschen um? Wie gehe ich mit unseren Kunden um? Und hat sich, glaube ich, in die absolute richtige Richtung entwickelt. Und damals war es eine super Schule, aber für mich auch ganz wichtig, nach den 3 Jahren den nächsten Schritt zu machen und auch mehr kennenzulernen, dass man nicht mit jungen Jahren erfährt, dass es nur die eine richtige Wahrheit gibt, ja, wie man Handel betreibt, sondern es noch weitere Wahrheiten gibt.
Ja, ja. Die haben auf jeden Fall eine starke Philosophie irgendwie oder eine starke Überzeugung, dass die Philosophie, wie sie Handel betreiben, auch die ist, wie man das betreibt. Ne? Das ist
ja,
auch,
ja, absolut. Absolut. Ne? Vieles richtig gemacht. Ja,
ja. Beeindruckend. Und dann bist du dann schon direkt in, wir kommen gleich noch dazu, was Trixi und so auch macht, ne? Aber bist du dann schon direkt in dieser Heimtierbranche gegangen oder hattest du dann noch andere Stationen?
Nee, ich habe danach noch einen auch wieder berufsbegleitenden MBA gemacht in Stuttgart und mich dann noch gleichzeitig mit der Idee auseinandergesetzt, dass ich keine Lust mehr hatte auf die Thermopapier-Kassenbons und dann mit 2 weiteren Kumpanen mich zusammengetan habe und mich selbst an einem Startup probiert habe mit dem E-Bong, dem elektronischen Kassenbon, und haben das dann mal dann auch in Gänze versucht, gesagt, okay, jetzt haben wir, oder ich in dem zu dem Zeitpunkt nichts weiter zu tun, habe den MBA fertig gemacht und hatte nicht viel zu verlieren und habe es dann wirklich versucht, ein Startup aufzubauen und bin aber nachher in der großen Finanzierungsrunde nicht weitergekommen. Wir waren da unserer Zeit um einiges voraus, glaube ich. Und das ist mittlerweile auch schon über 15 Jahre her. Heute, ja, ist der elektronische Kassenbon hier und da schon etabliert. Ja. Leider noch nicht in Gänze. Aber ja, das war zum damaligen Zeitpunkt einfach ein bisschen zu früh. Aber eine super Erfahrung und habe dann noch eine weitere Station in der Startup-Branche wahrgenommen in München. Und bin aber immer dem Handel treu geblieben, nur aus anderen Aspekten, und hatte dann noch 2 Stationen in der Food Ingredients Industrie, habe Food Ingredients ein- und verkauft in Deutschland, aber eingekauft natürlich auch weltweit, und bin dann erst vor 9 Jahren in die Heimtierbranche reingerutscht.
Ja, okay. Und das kann man, glaube ich, sagen, da kommen wir nachher nochmal zu. Das ganze Thema so Startup, Entrepreneurship hatte ich ja auch nie so ganz losgelassen.
Ja, ne? Also ja, das prägt schon mein Handeln und meine Idee auch von dem, was Handel ausmacht und was uns überhaupt bewegt und auch am Leben hält, dass es dann immer Unternehmen geben muss und disruptive Ideen, die uns nach vorne bringen.
Ja, freue ich mich. Da gehen wir nachher nochmal irgendwie drauf ein, weil da ist ja nicht nur eine Sache, sondern sind irgendwie verschiedene Sachen passiert, ne? Ein Trixi Venture wollen wir nachher irgendwie drüber sprechen, ne? Aber auch irgendwie darüber hinaus machst du ja auch neben Trixi irgendwie noch Aktivitäten so im Startup-Bereich. Finde ich persönlich irgendwie immer total cool, das so zu sehen. Dass man auf der einen Seite halt irgendwie ein sehr, sehr vernünftiges Unternehmen führt und auf der anderen Seite eben auch darüber hinaus noch irgendwie weitere irgendwie berufliche Verwirklichung halt möglich ist. So, ne? Das ist nicht nur so das ist wieder ein Lebensentwurf, wo ich sage, okay, kann ich mir auch mal vorstellen. So, und davon finde ich ganz cool. Okay. Dann lass uns doch aber mal eintauchen. Erzähl doch mal, wer ist Trixi? Was macht ihr?
Trixi ist ein jetzt mittlerweile 51-jähriges Unternehmen, damals gegründet von einem Dänen 1974, der aus dem LKW angefangen hat, Heimtierzubehör zu verkaufen, weil ein zufälligerweise daran kam und einen Nachbarshund hatte, der was brauchte, wie das so ist. Und er hat sich dann irgendwann in den 80er Jahren von klassischen Ein-Mann-Unternehmen dann zu einem kleinen Unternehmen entwickelt und seitdem sich zu einem sehr großen mittelständischen Unternehmen entwickelt hat, das vorrangig Heimtierzubehörartikel importiert, vorrangig aus Asien, und mit der Marke Trixi wieder verkauft. Und dann ist irgendwann auch der Snackbereich mit dazugekommen, der mittlerweile einen sehr großen Anteil ausmacht. Aber wir sind dem Bereich Heimtierzubehör, also Hund, Katze, Maus, hätte ich beinahe gesagt, Nager, Ziervogel und Co., dass wir fast alles, was Hund und Katze brauchen, am Ende des Tages anbieten. Vom Hundebett über das Katzenklo, Kratzbaum, aber auch den Snack nachher. Und ja, mittlerweile dürfen wir in dem Bereich europäischer Marktführer sein und unsere Produkte an 8.500 Weiterverkäufer verkaufen, also Einzelhändler, die in Europa dann wiederum die Marke Trixi an den Verbraucher verkaufen.
Wahnsinn. 8.500. wenn ich mal so überlege, klar, ist jetzt auch, euch gibt es ja auch jetzt schon ein paar Tage, ne? Aber was das irgendwie für eine Arbeit ist, überhaupt diesen Zugang zu so vielen irgendwie Handelspartnern aufzubauen, da geht natürlich auch eine gewisse Macht einher. Ne? Also auch irgendwie für neue Produktentwicklungen und Co. Also wenn man da was in den Markt gibt, dann weiß man auch wirklich, was der Markt dazu sagt. Ne? Weil du hast ja sonst bei so jungen Unternehmen auch gerne mal so die Situation, dass du was in den Markt gibst, aber du weißt gar nicht, hattest du überhaupt diese kritische Masse an Traction, um mal zu sagen, okay, es funktioniert wirklich oder funktioniert nicht. Ne? Und wenn ich mir so eure Sortimentsblätter anschaue, dann macht ihr das auch. Also ihr habt ja wirklich, wie du schon sagst, ne, von irgendwie der Katzentoilette, Kratzbaum, Snacks und so weiter. Würdest du sagen, dass ihr, also wie viele neue Produkte macht ihr so pro Jahr? Wie viele Produkte habt ihr?
So. Wir haben knapp über 6.000 Artikel im Portfolio und tauschen davon ungefähr 500 bis 600 Artikel pro Jahr aus. Also bringen in drei verschiedenen Chargen Neuheiten im Jahr. Und hinten raus fallen aber auch dann wieder 500 raus, sodass wir dann immer versuchen, den Markt am Laufen zu halten, immer wieder was Neues reinzubringen, damit da auch für den Verbraucher mindestens keine Langeweile herrscht, wenn ich dann in meinem 3-4-Wochen-Rhythmus den Tierfachhandel besuche, dass ich da auch dann regelmäßig neue Produkte sehe und auch zum Kauf angeregt werde, weil viele Artikel, das darf ich wahrscheinlich gar nicht so sagen, aber viele Artikel, die wir so haben, die braucht man am erstmal ja nicht. Ein Plüschspielzeug für den Hund oder ein Wurfball ist mal erstmal kein Gebrauchsartikel. Ja. Aber wir wollen ja dafür sorgen, dass Hund und Tier in einer tollen Beziehung zueinander sind und viel Zeit miteinander verbringen. Und dafür haben wir einfach das richtige Zubehör.
Ja, 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 okay. Ist es so, wie es bei den meisten Unternehmen ist, dass ihr schon einen kleinen Anteil an Produkten habt, so klassisch Pareto, die durch den Großteil des Umsatzes, also wie sozusagen, wie essentiell ist es für euer Business wirklich so diese Sortimentserneuerung irgendwie? Ja, ich habe nämlich jetzt vor ein paar Tagen, habe ich jetzt erst mit dem Hersteller gesprochen, die launchen jedes Jahr auch irgendwie 300-400 neue Artikel und sind jetzt gerade so in der Neubewertung, okay, ist es überhaupt richtig, was wir seit immer so gemacht haben, oder ist es nicht vielleicht sogar besser, irgendwie die bestehenden, die wir haben, irgendwie noch viel irgendwie tiefer anzugehen und irgendwie weiter zu bringen? Wie ist es bei euch?
Ja, eine Mischung dazwischen, würde ich sagen. Also wir waren auch schon mal bei 1.000 Neuheiten pro Jahr und haben irgendwann dann auch festgestellt, boah, das muss man ja auch irgendwie erstmal leisten können, so viel Neuheiten zu launchen und sich um Verpackung und Co. zu kümmern. Aber es ist ein riesen Wettbewerbsvorteil, dass man die Möglichkeiten hat, so viele Neuheiten zu launchen, weil unser Wettbewerb ist ehrlicherweise auch die Private-Label-Aktivitäten unserer eigenen Kunden, die einfach nicht die Möglichkeiten haben, dann auch jeweils in so Sortiment dann immer wieder zu erneuern. Manchmal sind es auch nur neue Farben, manchmal ist es auch eine Optimierung eines Artikels. Aber es geht ja darum, immer für den Endverbraucher wieder was Neues dann dabei zu haben. Und da differenzieren wir dann schon zwischen Artikeln, die eine kurze Lebensdauer haben, weil sie vielleicht aus der Mode sind, wie so ein Plüschspielzeug, und Artikel, an denen wir stetig weiter optimieren, eine elektronische Katzentoilette beispielsweise. Die tauscht man nicht jedes Jahr aus, aber die entwickelt man weiter. Die haben wir jetzt zum Beispiel smart gemacht und die bleibt dann über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum im Portfolio. Und tauscht man natürlich nicht jedes Jahr ab. Und so differenzieren wir eigentlich zwischen allen Artikeln im Portfolio, dass wir da Artikel haben, die wir sehr, sehr lange schon im Portfolio haben und die jeweils immer weiter optimieren, und Artikel, die wir abtauschen.
Ja, okay. Ich will ganz ehrlich sein, wir saßen ja vor ein paar Wochen zusammen und ich habe hier ja ganz viele Leute sitzen, die sagen, Mensch, Marktplatzwachstum, wir wollen Größe, wir wollen mehr dauerhaft. Zum Beispiel jetzt, wenn der Podcast rausgeht, ist der Podcast mit Sebastian Mikuska zum Beispiel schon rausgekommen. Der Geschäftsführer von Natural Elements, die machen halt irgendwie über 200 Millionen mittlerweile, davon 80% irgendwie auf Amazon, sind extrem kanalabhängig damit. Ne? Ist eine Wahnsinnserfolgsstory, das soll es gar nicht schmälern. Aber deine Aufgabe ist es ja auch in der Geschäftsführung halt so eine gewisse Balance sicherzustellen und auch sicherzustellen, dass wenn es jetzt morgen irgendwie ein Amazon nicht mehr gibt oder die von den Konditionen mit irgendwas nur um die Ecke kommt, was es rechnerisch unmöglich macht, dass ihr auf so vielen Beinen steht, dass ihr dauerhaft stabil seid. Magst du mal so ein bisschen was zu eurer Vertriebs- oder zu deiner Vertriebsphilosophie, sagen, was du Vertriebskanäle
angeht? Ja, ich weiß, da war es ein bisschen erstaunt, weil es ja auch nicht Standard ist. Ich glaube, das liegt aber auch an der Historie. Wir kommen halt sehr, sehr stark aus dem B2B-Bereich, haben die letzten 51 Jahre die Marke Trixi aus dem B2B-Bereich aufgebaut mit Hilfe der Fachhändler. Wir haben immer sehr, sehr starken Vertrieb mit einer unglaublich guten Logistik gehabt und haben sie auch heute noch. Gerade mit dem Sitz in Tarp bei Flensburg hat man erstmal logistische Nachteile, ja, wenn man nach Südeuropa und andere Teile Deutschlands liefern will. Und so haben wir die Marke Trixi über den B2B-Bereich stark aufgebaut und haben uns so breit aufgestellt, dass wir nie von irgendeinem Kunden abhängig waren. Und das betrifft Amazon genauso. Natürlich haben wir irgendwann festgestellt, am Anfang war so Amazon ein unliebsames Kind. Ach, die verhunzen nur den Preis, ne? Also die klassischen Buzzwords und Sätze, die dann da fallen, bis wir dann festgestellt haben, klar brauchen wir Amazon, weil wir wollen ja auch als Marke wahrgenommen werden und wir wollen auch da sein, wo auch der Endverbraucher ist. Aber trotzdem ist es uns ein Anliegen, das nicht auf Teufel komm raus zu machen oder alles dann in einen Kanal zu stecken, sondern aus meiner Sicht, die unternehmerische Aufgabe ist es, das Unternehmen so breit wie möglich aufzustellen, dass wir immer eine gewisse Sicherheit haben, wenn auf der einen oder anderen Seite irgendwas wegfällt. Und man kann bei Amazon mit Sicherheit noch wesentlich mehr rausholen. Die Frage ist immer, was kanalisiert sich dann hinten raus? Ja. Und ist es nicht unsere Aufgabe, die Marke Trixi für alle erreichbar zu halten und keine Exklusivität irgendwo herzustellen, sondern für uns ist es total wichtig, inklusiv zu sein, niemanden auszuschließen. Deshalb ist Trixi für jeden leistbar. Also wir sind im Preis-Leistungsbereich absolut führend und das ist auch unsere große Philosophie in die Zukunft, dass wir nie in irgendeinem Bereich exklusiv sind. Und das betrifft weder den Preis noch den Kanal, egal ob es online ist, offline, ob es vielleicht auch B2C ist oder auch B2B. Wir wollen ja so viel vom Gesamtkuchen wie möglich und niemanden ausschließen. Ja. Und das, ehrlicherweise, das ist ein Riesenspagat, weil man immer irgendjemand vielleicht auch vor den Kopf stoßen muss. Aber es hat bisher super funktioniert und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist in die Zukunft, sich nicht auf einen Kanal voll zu fokussieren oder da bis zum Letzten alles rauszuholen, sondern da die gesunde Mischung zu haben.
Ja, vielen Dank, dass du das so teilst, weil wenn man sich die Historie bei euch anguckt, dann muss man sagen, es ist ja jetzt keine Philosophie, so wie nach meinem Verständnis, irgendwie, die du jetzt gerade ganz neu einführst, sondern das ist eine Strategie, die sich bewährt hat bei euch, ne, die ist seit langer Zeit irgendwie Fahrt und dementsprechend auch erfolgreich. Das ganz, ganz ohne Frage und irgendwie knapp 8.000 sagtest du ja, ne? Knapp 8.000 irgendwie Handelspartner.
Genau, ja, 8.500 sind es, glaube ich. Ja.
Wahnsinn. Ich spreche mit ganz vielen aber darüber, dass die wirklich so D2C-Strategien jetzt anwenden, weil die halt sagen, okay, wir merken, dass der Online-Anteil am Gesamtmarkt, der wird irgendwie immer größer. Ja, den werden Handelspartner irgendwie mit abdecken, aber ich habe das Gefühl, dass andere Marken irgendwie das selbstständig irgendwie halt steuern und dementsprechend natürlich irgendwie auch, das ist ganz einfach gesagt, irgendwie die Sichtbarkeit in die eigene Hand nehmen, sehr hochwertige Inhalte für den Online-Shopper bereitstellen, Bilder und Co. Und dass viele da mit den Handelspartnern nicht ganz zufrieden sind, weil die Handelspartner eventuell auch ganz viele Marken haben, die sie verkaufen.
Ja.
Gar nicht verkehrt, aber deshalb halt nicht so den Fokus auf die hochwertige eigene Partnerschaft haben. Und man deshalb halt so ein bisschen die Sorge hat, als Marke, okay, ich verliere so ein bisschen die Steuerung meiner Marke und ich sichere mir auch nicht diesen wertvollen Datenzugang, weil es ist ja schon so, dass wenn jetzt ein Handelspartner online meine Ware verkauft, dann kriege ich ja keine genauen Infos, wie jetzt der Kunde interagiert mit meinem Produkt. Und das ist ja zu der Offline-Welt auch ein Riesenunterschied, dass man halt wirklich auch versteht, okay, was habe ich wirklich auf welchem Artikel für Retourengründe, was ist wirklich der Preispunkt, der für mich am besten funktioniert und so weiter. Und sind das denn Themen, mit denen ihr euch dann wirklich jetzt erstmal damit so nicht beschäftigt, weil ihr sagt, nee, wir wollen das jetzt mit D2C nicht, wir verlassen uns ja unseren Handelspartner oder holt ihr euch das auf anderem Wege oder wie denkst du darüber?
Tatsächlich ist genau das der Nachteil an diesem Konstrukt, dass dann schon der direkte Austausch mit dem Endverbraucher, der ja die Marke kauft, fehlt beziehungsweise nicht ungefiltert uns erreichen kann. Wir haben im Mai dieses Jahres den eigenen Online-Shop gelauncht. Das kann man gar nicht so mit breiter Brust erzählen, weil natürlich jemand, der jetzt so nicht in der Branche drin ist, das klingt ja okay, seid ihr aber schon 20 Jahre zu spät oder zumindest 10. Aber ist für die Branche jetzt nicht ganz üblich und war auch nie der Bedarf da. Und da geht es auch gar nicht darum, ein Skalierungsmodell im B2C-Bereich aufzubauen, sondern genau diesen direkten Zugang zum Endverbraucher zu bekommen, von ihm zu lernen, relativ schnell zu lernen. Wir haben gerade das Thema Neuheiten gehabt. Wir müssen natürlich relativ schnell merken, welche Neuheit funktioniert und welche Neuheit funktioniert nicht. Wenn wir sie erst in den Handel reinverkaufen, gucken, warten, bis da denn die Nachbestellungen kommen. Da haben wir aber den dritten oder vierten Container in Asien schon längst bestellt.
Ja.
Und die stapeln sich dann auf dem Hof. Insofern brauchen wir relativ schnelles Feedback vom Endverbraucher, sodass wir dann jetzt auch uns entschieden haben, B2C-Shop selber zu launchen. Daten natürlich auch vielleicht mitzunutzen, aber eher um zu lernen, okay, welche Innovationen wollen wir machen, welche Produkte werden nachgefragt, welche Artikel laufen gut, wo ist vielleicht auch der richtige Preispunkt im UVP, dass wir da auch relativ schnell für uns lernen können, aber gar nicht, um jetzt noch breiter aufgestellt zu sein, mehr Umsätze oder mehr Margen zu machen, sondern eher zum Mittel, zum Zweck, um die starke Marke Trixi so aufrecht zu erhalten und auch für die Zukunft noch breiter aufgestellt zu sein.
Ja. Ja, okay. Kann man sich denn so vorstellen, dass ihr auch mit, weil ihr habt ja schon den Anspruch, auf allen Kanälen irgendwo auch präsent zu sein. Ein bisschen wahrscheinlich da, wo der Kunde ist, wollen wir auch sein. Ob wir es jetzt selber sind oder ob es ein Handelspartner ist, ist erstmal so dahingestellt. Würdest du denn sagen, dass ihr auch in allen Kanälen Handelspartner habt, vielleicht sogar mit so direkten Partnerschaften, um sicherzustellen, okay, die kümmern sich schon darum, dass irgendwie wir da vernünftig dargestellt werden, dass vernünftiges Marktfeedback zu uns kommt und so weiter. Kann man sich das so vorstellen, dass ihr so strategische Partnerschaften mit ausgewählten, spezialisierten Händlern habt vielleicht?
Ja, also was sehr speziell an der Branche ist, dass wir sehr lange Beziehungen zu unseren Kunden haben, aber ebenso auch auf Lieferantenseite, sehr vertrauensvoll, mit wenig Fluktuationen auf allen Seiten und uns da schon auch darauf verlassen können, dass wenn wir Absprachen haben jemand sagt, okay, ich mache den Content so, wie es für euch auch passt als Marke, dass wir uns darauf verlassen können, dass es auch schon funktioniert und wir gemeinsam dann den Endverbraucher erreichen. Und das ist schon eine Stärke der Branche, dass man da zusammen den Endverbraucher erreichen möchte. Nichtsdestotrotz, klar, gibt es auch immer mal wieder Partnerschaften, die dann manchmal auch nur einseitig sind. Mhm. Das gibt's natürlich auch. Und ihr seid ja auch da spezialisiert auf Amazon. Und als Vendor hat man hier und da schon seine Pain Points. Ich glaube, da haben viele die gleichen Geschichten auch, aber kann jeder seine eigenen Geschichten erzählen. Insofern glaube ich, ist es total wichtig, dass man auch das Schicksal seiner Marke auch selbst in die Hand nimmt und zumindest so gut wie es geht mitsteuert und dann das wirklich ganzheitlich sieht. Ja. Zusammen mit den Partnern, mit den B2B-Kunden, aber auch selbst. Und dann funktioniert es ja auch, weil die Wahrnehmung des Endverbrauchers der Marke dann sowohl zum Vorteil für den Fachhandelspartner ist, als auch dann für uns als gesamtheitliches Unternehmen.
Ja, ja. Das klingt jetzt erstmal so klar. Ihr habt irgendwie die Themen, die fast jeder Hersteller halt irgendwo hat, jede Marke, ne? Aber es klingt jetzt nicht nach einem, okay, das ist irgendwie für uns ein Riesen-Pain und wir irgendwie haben das Gefühl, dass uns irgendwie historische Rabattstaffeln um die Ohren fliegen, weil sich jetzt alle auf Marktplätzen treffen. Das klingt nicht so.
Nee, und das ist ja schon gut. Aber immer irgendwas, wahrscheinlich in der Mitte ist die Wahrheit, dass man hier da den Pain hat, aber dann lieber sich selbst um die Marke kümmert und dann selbst nochmal die Artikel als Vendor einlistet, wenn wir jetzt bei Amazon sind beispielsweise und dann kümmern wir uns selbst um Content und Co.
Genau, damit die Qualitätswahrnehmung halt irgendwie stimmt.
Genau.
Wie guckst du allgemein irgendwie auf den Markt? Würdest du sagen, so der Heimtiermarkt wächst und irgendwie die Kunden sind auch bereit dafür, mehr auszugeben? Weil in meiner Wahrnehmung ist es schon so, wenn ich es auch mal irgendwie so bei meinen Eltern reflektiere oder bei den Leuten in meinem Umfeld, so das Haustier nimmt irgendwie einen immer wichtigeren Platz an. Wir haben schon fast so eine Humanisierung also von so einem Haustier. Würdest du sagen, okay, das sind eigentlich gerade ganz, ganz gute Zeiten oder sagst du auch, Mensch, nee, wir merken jetzt schon gerade so makroökonomische Einflüsse auch hier extrem gerade durch generelle Konsumzurückhaltung?
Ja, beides, ehrlicherweise. Also auf der einen Seite wird das Haustier immer mehr zum Familienmitglied und wird auch so behandelt. Da gibt es dann ganz klar die Trends der Humanisierung, der Premiumisierung. Okay, ich bin immer mehr bereit, für mein Haustier auszugeben. Spar lieber an mir selbst, aber nicht an meinen Hund oder an meiner Katze. Das sieht man gerade so bei den Snack-Umsätzen, wo man sehr nicht sie, ja, sich selbst ja die Freude macht, wenn ich einen Snack kaufe. Ja. Der Hund oder die Katze braucht ihn ja nicht. Aber man macht sich selbst die Freude und ist bereit, dann dafür auch Geld auszugeben. Und insgesamt gibt es ja immer mehr für Hund und Katze. Ich will ihn tracken, ich möchte seine Gesundheitsdaten haben. Also alles, was auch im Humanbereich jetzt aktuell total im Trend ist, wirkt sich dann auch mit einer gewissen Verzögerung dann auch auf den Heimtierbereich aus. Und der Markt wächst auch jedes Jahr, gerade auch im Food-Bereich, weil es auch mehr Tiere gibt. Jetzt im Hundebereich stagniert es ein bisschen, dafür wird's dann wächst der Bereich Katze in den nächsten Jahren noch mehr. Da hat Corona natürlich auch ganz, ganz viel dazu beigetragen. Allerdings gesellschaftlich finde ich es aktuell, wenn ich mir die Zahlen von Temu anschaue und die rasanten Expansionszahlen der Non-Food-Discounter à la Action, Teddy und Co., dann schon bemerkenswert, dass wir in dieser Ambivalenz sind. Auf der einen Seite ist mein Hund mein Familienmitglied und ich möchte ganz viel für ihn tun. Auf der anderen Seite kaufe ich die absoluten Billigartikel, die weder zertifiziert sind noch einen gewissen Qualitätsanspruch haben bei beispielsweise Temu. Das möchte ich jetzt gar nicht den Non-Food-Discountern zusprechen. Aber das zeigt ja dann schon einen gesellschaftlichen Wandel von ich möchte gerne ganz viel konsumieren, aber nicht das entsprechende Geld dafür ausgeben. Also wir sind dann schon immer so ein bisschen in einem Zwiespalt zwischen einer Premiumisierung für im Heimtierbereich, aber gleichzeitig wenig Qualitätsanspruch im Discount-Bereich. So, und dazwischen bewegen wir uns ehrlicherweise auch, dass wir natürlich auch schauen, wo ist da der Platz. Ist es dann der Plastiknapf, den ich auch im Non-Food-Discount kaufen kann? Oder ist es dann eher die Innovation der smarten Katzentoilette, die sich selbst reinigt, wo wir dann ja noch mehr Daseinsberechtigung haben?
Ja, ich finde es spannend, ne? Weil man sieht ja auch jetzt schon ne, so globale Beschaffungsketten und so weiter. Man sieht ja schon, dass die ganzen asiatischen Player so einen Rahmen wie Temu, aber teilweise auch natürlich Amazon irgendwie nutzen, ne, um halt irgendwie Ware hier rüber zu schicken, die dann darüber zu verkaufen und dann irgendwie auf den Markt gehen. Und ja, das ist teilweise von der Qualität echt schwierig. Es müsste doch bei euch aber so eine Art Sortimentsthema sein, ne, weil den ganzen Food- und Snack-Bereich, siehst du das da auch, dass halt irgendwie
die Leute da tatsächlich da nicht. Nee, ja. Da ist noch so eher nichts, was direkt kommt, aber klar, alles, was ein bisschen online-affiner ist, Artikel, die ein bisschen größer sind, dann gibt's dann Marken, die gibt's nirgendwo anders, die gibt's ja nur bei Amazon und Co., die halt das zum Geschäftsprinzip dann nachher gemacht haben.
Ja. Was ist für euch so wie wichtig, so eine so grob von der Verteilung, also wirklich diesen ganzen Non-Food-Bereich, der ein Stück weit eher dem Risiko von irgendwie jetzt Billiganbietern halt irgendwie unterliegt oder chinesischen Anbietern, die es halt irgendwie selbst machen, sicherlich trifft nicht auf alles zu, ne, aber irgendwie teilweise. Oder sagst du, ja, das ist für uns zwar blöd, aber wir merken, dass halt irgendwie der so Snack-Food-Bereich extrem stark halt irgendwie wächst und da wissen wir auch, da haben wir gar nicht so das Thema, von daher gucke ich da irgendwie relativ irgendwie entspannt.
Also der Snack-Wettbewerb ist natürlich super groß, weil auch jede Food-Marke hat ihre eigenen Snacks und jeder macht da irgendwas, aber für uns nimmt es im gesamtheitlichen Unternehmenskontext immer mehr zu. Mittlerweile ungefähr 27-28% des Gesamtumsatzes machen wir mit Snacks. Das war vor ein paar Jahren noch wesentlich weniger. Was aber auch dazu geführt hat, wir haben irgendwann mal angefangen, Snacks auszupacken und die dann lose anzubieten, eine Snackbar zu machen, wo man auch das Thema Humanisierung hat. Ja. Also ich kann dann das Croissant für den Hund kaufen, was natürlich kein Croissant ist dann Chicken ummantelte Rinderhaut oder eine Donut und ein Herz und so weiter. Und das hat schon dazu geführt, dass das ganze Thema noch mehr Fahrt aufgenommen hat. Mittlerweile gibt's kaum noch einen Fachhandel, der nicht so eine Snackbar dann auch da stehen hat, weil da der Endverbraucher total gerne zugreift und seinem Liebling dann ein Leckerli mitnimmt. Insofern hat das Thema Snack schon immer einen sehr, sehr großen Stellenwert bei uns und wird auch in der Zukunft einen größeren haben. Und im Non-Food-Bereich ist unser Brot- und Buttergeschäft das Kleinteilige, das Katzenspielzeug, Hundespielzeug und so weiter. Aber wir haben immer mehr und da ist dann nachher noch mehr die Daseinsberechtigung in der Zukunft, Leuchtturmprodukte, Innovationen, die uns als Marke noch mehr transportieren an den Verbraucher, wofür wir stehen, Kompetenzartikel, die vielleicht auch nicht jeder kann, weil da einfach viel, viel Hirnschmalz drin steckt.
Was ist das so? Ist das so eine smarte Katzentoilette? Oder?
Beispielsweise. Oder Strategiespiele für Hunde. Ja. Also der Hund hat dann verschiedene Cubes beispielsweise, dass er dann mit bisschen Geschick an Leckerlis kommt oder den Memory-Trainer, für den wir stehen, dass er dann lernt, auf einen Button zu drücken, gibt einen Ton und dann kommt woanders ein Snack raus. Okay. Also dieses klassische Konditionierung. Und da gibt es noch ganz viel mehr Bereiche in unserem Bereich, dass dann Kompetenzartikel sind, ja, die dann mit dazugehören und die dann ja auch für uns nachher den Unterschied machen zu einfachen Private-Label-Artikeln.
Ja. Ich finde es immer total faszinierend, wie Player, wie ihr, ihr seid schon lange, lange da und dann aber trotzdem so eine ganz neue Entwicklung dazukommen. Ne? Also jetzt mal zum Beispiel mit dem Snacks, mit so der Snackbar, dass man sich das einfach wirklich im Futterhaus und so dann irgendwie einfach sich das nehmen kann. Eine kleine Anekdote dazu. Ich war ja bei euch im Unternehmen wieder durch. Und am Ende der Führung, ne, irgendwie wussten wir, es geht jetzt irgendwie Richtung Mittagessen. Dann sind wir durch so eine Halle gekommen und da stand da wirklich so in so einer Art Bäckerei-Optik. War da so ein Stand und da standen wirklich, und ist jetzt 100% ehrlich, für mich lecker ansprühend. Irgendwie so, das sah aus, wirklich ernsthaft aus wie so kleine Croissants und sowas. Ne? Und ja, ich hab das so aus 15 Metern gesehen und dachte mir so, ja, das ist irgendwie alles klar, so, da steuerst du jetzt drauf zu und irgendwie, ne, weil ihr hattet ja auch zu dem Zeitpunkt irgendwie so ein Firmenfest, ein paar Tage vorher, na, alles klar, genau, das ist wohl noch übrig vor deinem Moment, los geht's. Und dann habe ich es irgendwie natürlich dann auch rechtzeitig noch realisiert. Und da muss ich sagen, ich fand das witzig, so muss ich sagen, wenn du so einem, du bist irgendwie mit deinem Hund irgendwie im Futterhaus, wo auch immer, und du holst ihm so ein Croissant und ich find's cool. So. Und das klang gerade jetzt bei dir so ein bisschen so, als ist wirklich dieses, dass man sich das so nehmen kann, so diese Art offener Verkauf. Ja, das gibt's noch nicht so lange, oder?
Das gibt's noch nicht so lange. Nee, da haben wir vor ein paar Jahren mit angefangen, das mal auszutesten, einen Artikel mal auszupacken und haben es dann immer weiterentwickelt, bis hin zu dieser Snackbar, wie sie dann heißt, und die Themen dann rumzuspielen. Und das sehen wir auch als unsere Aufgabe, da einfach Supporter des Fachhandels zu sein und zu überlegen, okay, mit welchen netten Ideen können wir den POS beim Fachhandel einfach attraktiv halten. Ob es nun die Brezel kam dann mal zum Oktoberfest an dem Brezelständer, ist natürlich dann eine Brezel für den Hund, aber sieht in der Optik, wenn du nicht reingebissen hast, hast du Glück gehabt. Und das ist dann, glaube ich, das Nette. Und so sehen wir uns auch als Partner für den Fachhandel, dass wir da mit Ideengeber sind, weil wir wollen ja alle das Gleiche, dass der Endverbraucher, wenn er alle 3-4 Wochen sein Futter im Fachhandel kauft, auch dann impulsiv andere Sachen dazu kauft. Weil nur so kann auch ein Fachhandel überleben, dass er auch dann Marge mit Non-Food-Artikeln macht und auch mit guten Snacks und nicht nur mit Futter, weil da hat man leider nicht so viel Marge wie am Non-Food-Artikel.
Ja, ich bin noch über ein anderes Produkt gestolpert. Das war so eine Backmischung für den Hund. Da habe ich in die Hand genommen und habe dann auch gefragt, okay, irgendwie, was ist das? Und dann gab es dazu dann irgendwie die Geschichte, okay, das ist irgendwie eine junge Gründerin, von der es irgendwie kam, und ihr nutzt diese 8.500 irgendwie Handelspartner, beziehungsweise ihr nutzt euer Netzwerk, so, das ist glaube ich die, und habt Trixie Ventures ins Leben gerufen. Und da ist es ja so, dass ihr jungen Unternehmen irgendwie helft und mit dieser Reichweite, die ihr mit Trixie nun mal habt, halt irgendwie noch Innovationen in den Markt zu bringen. So mein Verständnis. Erzähl mal, was verbirgt sich hinter Trixie Ventures?
Ja, das ist mittlerweile schon 4-5 Jahre her, ungefähr 5 Jahre, dass wir gesagt haben, okay, klar, auf der einen Seite, wie können wir noch mehr Innovationen bei uns reinholen? Wie können wir aber auch Innovationen in die Branche bekommen und gar nicht vielleicht unbedingt immer selber davon partizipieren? Und dann war da die Idee, klar, ich habe dann meine Startup-Affinität, und nun haben wir dieses Riesennetzwerk, und wieso nicht beides miteinander kombinieren? Und dann ist daraus Trixie Ventures entstanden. Zum einen zu sagen, okay, wie können wir Innovation bei uns reinholen? Wie können wir Gründer mit uns verknüpfen? Und haben da dann so ein klassisches Gründerwettbewerb draus gemacht, kann sich dann bei Trixie bewerben, durchläuft mehrere Stationen mit Pitches und Co., dann vor bestimmten Gremien, und bis wir dann am Ende den Trixie Ventures Award ausrufen. Ja. aber gar nicht, um dann Artikel unbedingt zu uns reinzuholen und zu sagen, okay, schönen Dank, hier kriegst eine Kommission darauf.
Ja.
Sondern auch einfach zu sagen, okay, du hast jetzt ein bestimmtes Modell, du hast eine Abo-Box beispielsweise, dann wollen wir mit unserem Netzwerk helfen und verknüpfen dich dann vielleicht mal mit anderen Teilnehmern aus der Branche. Dafür sind wir einfach schon, ja, haben wir da ein großes Netzwerk, kennen viele Leute. Und so ist das entstanden und haben jetzt gerade die zweite Runde gemacht und das war die Gewinnerin mit der Backmischung, dass wir gesagt haben, ja, cooles Produkt. Wissen wir gar nicht ganz genau, ob das was für Trixi ist, weil wir natürlich Artikel immer für den Mainstream haben. Ja. Aber lass uns mal ausprobieren. Du darfst bei uns auf der Hausmesse ausstellen, deine Artikel verkaufen. Auf unserer Hausmesse kommen so 1000 Gäste, die sind alle 2 Jahre. Und dann bieten wir dir schon mal die Bühne, dein Produkt und deine Idee dann dem Fachhandel zu präsentieren. Und gehen auch da mit der Gründerin jetzt die nächsten Schritte, dass wir gucken, okay, passt es insgesamt oder wollen wir dir weiterhelfen oder kann das ins Trixi-Portfolio? Das sind dann die Fragestellungen, die wir dann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten dann gemeinsam diskutieren und dann auch dafür Lösungen schaffen. Und ja, da gehen wir nächstes Jahr in die dritte Runde. Haben wir jetzt gerade festgelegt, weil es einfach auch Spaß bringt, ehrlicherweise, anderen diese Bühne zu geben und ehrlicherweise wenig zu verlieren haben.
Ja, spannend. Was siehst du so für, also erstmal, ne, was ist da für euch noch so entstanden? Also aus dieser, außerhalb von dieser Backmischung, irgendwelche Konzepte, wo du sagst, boah, wow, habe ich echt noch gar nicht so lange gedacht, das ist schon immer sehr produktlastig.
Es ist teilweise produktlastig und das ist natürlich auch manchmal einfacher, sich reinzudenken und sogar auch zu sagen, okay, da so können auch Kooperationen entstehen. Aber es waren auch KI-gestützte Geschichten, dass man da an der Nase des Hundes ihn eindeutig identifizieren kann und die dann noch ein bisschen abstrakter sind. Aber auch da, auch wenn wir da nicht in der direkten Kooperation dann gelandet sind, konnten wir dann hilfreiche Hinweise geben, vielleicht mal den einen oder anderen Tipp oder jemanden mit einer verknüpfen oder sind selbst auch nur ein Stück weit schlauer geworden. Und der Gründer oder die Gründerin dann genauso, weil sie dann mit uns einfach nochmal einen ganz anderen Austausch hatten und haben zum Beispiel mit der Fellbox, die auch so eine Abo-Box-Modell in dem Bereich, wo jeder Endverbraucher dann monatlich eine Box bekommt mit Mustern, mit Überraschungen und so weiter.
So als Abo quasi.
Wie damals die Glossy-Box beispielsweise, wo es mal anfing. Und auch da einfach viel Austausch haben. Und wenn es dann nun mal so ein Tipp sind, und das ist meine schönste Zeit, die ich verbringen kann, wenn ein Gründer anruft und sagt, nur mal einen Tipp haben möchte.
Ja.
Und da bin ich bis heute noch mit mehreren in Kontakt, die sich zwar mal beworben haben, aber daraus nichts weiter entstanden ist. Und da quatschen wir bis heute noch dann regelmäßig, wenn es mal nur so ein kleiner Hinweis ist.
Ja. Es ist total schön zu hören, weil ich das natürlich irgendwie auch aus der Gründerperspektive bewerten kann. Also wir waren jetzt MoveSell nicht bei Trixi Ventures, aber was man schon...
Ihr seid auch zu groß.
Aktuell, ja. was man schon so sagen muss, war so ein Fehler von Moritz und mir, als wir am Anfang, wir dachten wir wirklich, okay, wir können alles, laufen mit 8 Armen durch die Welt, haben 3 Startups parallel gemacht, bis wir dann 2 gegen die Wand gefahren haben, um dann irgendwie zu sagen, okay, Mist, irgendwie ist MoveSell in der Zeit gar nicht richtig vorangegangen. Und wir haben jetzt im letzten Jahr waren wir der Meinung, okay, wir brauchen irgendwie jetzt so eine Art Advisor Circle. Wir haben uns mit Leuten irgendwie zusammengesetzt. Oder wenn, okay, wow, was da halt irgendwie an Inhalt irgendwie rüberkommt. Aber auf ganz vielen Ebenen ist das ja eine totale Reise, ne? Weil man läuft durch so viele Phasen, ne? Die auch für einen privat mal schwieriger sind, ne? Und so weiter. Und wächst, entwickelt sich weiter, man selbst, das Unternehmen. Und ich würde sagen, das ist ein Fehler von uns, dass wir genau das nicht gemacht haben. Wir haben einfach irgendwie immer versucht, mit dem Kopf durch die Wand, wir machen es irgendwie selber. Und heute irgendwie bin ich da schlauer und sage, okay, irgendwie, wenn ich jetzt einem jungen Flo was sagen könnte, würde ich sagen, Mensch, mach genau bei solchen Sachen mal mit und erarbeite diese Möglichkeit, mal einen Hörer in die Hand nehmen zu können und sagen, okay, Burka, wie siehst du das? So, ne? Und irgendwie, da finde ich es irgendwie ganz großartig, dass ihr da sowas macht.
Ja, und ich finde es ja selber genauso spannend, denn eine Sichtweise von einem Gründer zu haben oder einem jungen Unternehmer und selber ja auch von diesen Scheuklappen da mal wegzukommen und sagen, ja stimmt, klar ist vielleicht nicht mal alles umsetzbar und machbar bei einem größeren Unternehmen, aber warum nicht die Perspektive dann selber mal einzunehmen, mit dem man vielleicht ganz naiv ja auch manchmal umgegangen wird. Und da bin ich ja nicht nur derjenige, der vielleicht mal einen schlauen Tipp hat oder ein gutes Netzwerk, sondern partizipiere auch selber dann von der Sichtweise eines Gründers und jungen Unternehmers. Also dann nehme ich mich gar nicht mehr raus und ja jeden Tag ein Stück schlauer werden.
Ja, ich meine, guck mal, du gibst dir ja gerade dieses D2C-Gespräch mit mir. So, ne? So ja. Muss man ja sagen. Ne? So ja. Du kannst dich ja nicht weg gerade. Nee, der Podcast auch noch. Tschüss zu. Also, was sind denn für dich so, wenn du jetzt so auf die nächsten, gut, du führst ein mittelständisches Unternehmen, da stehen auch, kann man auch so sagen, 20 Millionen halt hinter. Du überlegst nicht, was passiert in den nächsten 6 Monaten, auch nicht, was passiert in den nächsten 12 Monaten, ne? Sondern du beschäftigst dich ja, okay, was passiert so in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Mhm. Na, natürlich guckst du auch auf die 12 Monate, ne, aber auch so 3 bis 5 Jahre. Was sind für dich so, Themen, die dich irgendwie bewegen? Siehst du irgendwelche neuen Vertriebskanäle, die entstehen? Sagst du, wir müssen irgendwie als Company nochmal irgendwie ganz neue Touchpoints erschließen mit dem Kunden? So was bewegt dich?
Ja, wir haben natürlich in der Strategie, wir haben die 2030 dann mal die nächsten 5 Jahre projektiert, um dann zu schauen, okay, wohin will sich Trixi bewegen? Und für mich geht's darum, global gesehen, egal wer auf der Welt sich mit Heimtierbedarf auseinandersetzen will, mit Zubehör, der denkt an Trixi und für den hat Trixi immer eine Lösung. Trixi ist ja eine Fachhandelsmarke, das heißt im Heimtierbereich gibt es wirklich noch eine richtige Trennung zwischen Fachhandel und Nichtfachhandel. Das ist ja, gibt es ja gar nicht mehr so viele Branchen, in denen das so ist, zumindest in Deutschland ist es so. Und für uns ist wichtig, Trixi als Unternehmen hat für jeden anderen, der sich mit Heimtierbedarf auseinandersetzen will, immer eine Lösung, eine Antwort. Das heißt, wir nehmen neben der Marke Trixi noch die Marke Jollypaw, die dann noch impulsiver ist und für den LEH, für die Drogerie und so weiter dann vorgesehen ist. Das heißt, das ist dann eher ein abgespecktes Portfolio von ungefähr 600 Artikeln, die eher noch impulsiver gekauft werden vom Endverbraucher. Das heißt, wenn jetzt ein Supermarktkette sich Heimtierbedarf aufrüsten möchte, weil es einfach ein interessantes Portfolio ist, dann haben wir auch für den eine Lösung. Wir haben eine Private Label Abteilung, die wachsen soll. Das heißt, jemand, der dann sagt, okay, ich möchte aber keine Marke haben, sondern ich möchte meine Eigenmarke haben aus ganz eigenen strategischen Gründen, dann wollen wir lieber der Partner sein, der diese Marke macht, als dass es dann in dem Fall vielleicht ja manchmal sogar unser Kunde das selbst macht, weil wir vielleicht auch die Expertise haben, weil wir die konsolidierten Mengen haben, um die Artikel dann noch einzukaufen und ja, dieses 51-jährige Know-how ja gar nicht wegdenken können. Und klar, als vierte Geschichte dann die D2C, der D2C-Kanal, den wir jetzt in Deutschland einmal aufgemacht haben, der dann aber auch in anderen europäischen Ländern, wo wir Stand heute direkt unterwegs sind, das heißt, dort direkt auch den Fachhandel beliefern von Tab aus, dass wir auch dort dann expandieren und ja den direkten Zugang geben zu allen Trixi-Artikeln. Weil bei 6.000 Artikeln schafft es kein Fachhandel der Welt, jeden Artikel an jeden Endverbraucher überhaupt anbieten zu können. Und das muss unsere Grundhaltung sein und Grundintention sein, dass ein Endverbraucher aktuell in Deutschland immer jederzeit jeden Trixi-Artikel auch kaufen kann. Und das schafft leider kein Fachhändler, weil 6.000 Artikel, so viel Platz ist dann doch nicht im Regal.
Ja, und ich meine, man kann es ja auch als Markenstück weit auch selbst in die Hand nehmen und sagen, okay, ich schaffe noch mehr Bekanntheit, eine noch attraktivere Darstellung beim Endkunden für meine Fachhändler und sorge dafür, dass die Trixi-Artikel da vielleicht auch noch bewusster halt irgendwie angefragt werden. Ja, absolut. Ne? Und weil man sagt immer so, das wollte wahrscheinlich ein bisschen anders sein, weil ich glaube, die Kaufentscheidungen finden schneller statt. Aber man sagt immer so, dass so ein durchschnittliches Produkt so 7 Touchpoints hat, bis ein Kunde kauft. Und gerade so diese Online-Marktplätze sind ja definitiv ein Touchpoint, alleine schon durch diese Besonderheit, dass es Rezensionen gibt und so weiter. Und das trifft vielleicht jetzt nicht irgendwie auf einen Snack zu oder jetzt irgendwie auf einen Tennisball, aber vielleicht schon eher auf so eine teilautomatisierte Katzentoilette oder sowas, ne? Wo auch vielleicht ein bisschen mehr Investition hinter steckt, ne? Und dementsprechend glaube ich, dass es auf jeden Fall irgendwie richtig ist, da irgendwie so Hand in Hand zu gehen.
Ja, viele, gerade Katzenbesitzer, gibt wahnsinnig viele Katzenbesitzer, die waren wahrscheinlich noch nie im Fachhandel und hatten noch nie Berührungspunkte mit überhaupt Artikeln, die sie für ihre Katze kaufen können, weil es eine Draußenkatze ist, die kommt vielleicht mal rein zum Fressen und dann sagt die Katze ja auch oft, schönen Dank auch, Herrchen, Frauchen, und dann nie wieder gesehen für den Rest des Tages. Und ich glaube, je mehr man dann auch diese berühmten Touchpoints hat und dort stattfindet, wo auch der Endverbraucher ist. Und das ist dann unsere nächste große, zumindest Marketingphilosophie, wo wir hinkommen wollen, dass wir überall dort stattfinden, wo auch der Endverbraucher ist. Und das ist halt nicht nur im Fachhandel stationär und nicht nur online, sondern auch beim Tierarzt. Es ist im hundefreundlichen Hotel, es ist beim Hundesport, beim Agility, beim Hundefriseur, also da kann man noch welche aufzählen, wo wir einfach als Marke erlebbar sein möchten. Das ist natürlich ein unglaublich hehres Ziel.
Ja.
Und ohne Geld zu verbrennen, bauen wir das Schritt für Schritt auf und sind mit Sicherheit 2030 noch gar nicht fertig, aber haben dieses Zielbild, überall dort zu sein, wo auch der Endverbraucher mit seinem Fellfreund ist.
Ja, ich glaube gerade ich jetzt, wenn ich von draußen raufschaue, ich glaube, ich habe überhaupt keine Ahnung, was es so alles gibt. Ne? Also im Sinne von irgendwie Hundesport, Hundefriseur und so weiter. Es ist ja wirklich eine wahnsinnige Welt sein. Ich finde es irgendwie immer spannend, wenn irgendwie ein Handelspartner oder Dienstleister etwas erbringen, was man als Marke unmöglich selbst machen kann. So, weil wenn es jetzt wirklich nur darum geht, halt irgendwie, wenn ich nur meine Produkte online verkaufe, das ist meine einzige Differenzierung, ist irgendwie der Preis. Dann sagt man auch, schönen Dank, das kann man auch selber. Aber gerade bei euch ist ja so, ihr habt wahrscheinlich nicht die Kapazität, um auf einmal irgendwie deutschlandweit oder weltweit alle Hunde einzuschamponieren. So,
ne? Nein.
Ich finde das wirklich faszinierend, was es so, gerade so bei Dienstleistungen, die an einen Verbrauch gekoppelt sind, was es da dann doch noch so alles gibt. Also, ich weiß nicht, macht ihr das so, dass ihr irgendwie, so Hundesalons mit Shampoo ausstattet und so? Oder gibt es da eine eigene Hunde-Beauty-Branche, wo es dann nur Hersteller gibt, die nur das machen?
Ja, das hast man natürlich in vielen Branchen, dass es dann ganz spezialisierte Nischenmarken gibt. Und natürlich gibt es auch Hundeshampoo von Trixi, oder die dann für den Mass-Market sind, gerade auch für den häuslichen Eigengebrauch, wenn ich jetzt mal meinen Hund waschen möchte. Aber auch da gibt es dann Unterschiede. Es gibt mit Sicherheit ein Hundeshampoo, das dann auch von Hundefriseuren benutzt wird. Aber wir haben da jetzt keine eigene Linie. Aber das gehört dann auch dazu, einfach dort auch vielleicht ein gesondertes Sortiment vielleicht dann zu haben, einen gesonderten Zugang, vielleicht da nochmal was anderes mit anzubieten. Und das gehört zu diesem Gesamtmultiplikatoren-Geschäft, mit dem wir jetzt gerade anfangen, das noch weiter auszubauen, dass wir bei jedem Einzelnen überlegen, okay, wie können wir da stattfinden, sei es mit Produkten, sei es mit Marketing, sei es auch mit Erlebnissen.
Ja.
Und da hangeln wir uns gerade so von A nach B.
Kann ja wie sonst was sein, ne? Also, dass man irgendwie, keine Ahnung, einen Hundeernährungsberater zertifiziert oder sowas, ne?
Du hast auch tausende von Campingplätzen beispielsweise. Wer einen Hund hat, macht gerne Urlaub im eigenen Land, fährt dann mit dem Auto hin und dann ist er mit dem Hund auf dem Campingplatz und will vielleicht da auch nochmal einen Snack kaufen. Und das kann der Kaugummi-Automat sein, wo ein Snack rauskommt.
Ja,
also
okay,
haben wir jetzt nicht vor, Spoiler da nichts, aber du hast halt unglaublich viele Berührungspunkte mit Heimtierbesitzern in so unterschiedlichen Welten und dann ja noch in unterschiedlichen Ländern. Wir müssen ja auch manche Dinge dann immer global betrachten und da funktioniert mancher Markt ja auch nochmal ganz anders als jetzt beispielsweise der deutsche Markt. Und das nachher zu kombinieren und sich nicht zu verrennen in kleine Liebeleien, weil man das ganz gut findet, sondern so diese Massentauglichkeit nachher im Auge zu behalten, das ist, glaube ich, so nachher der Balanceakt und die Challenge in der Zukunft.
Wie macht ihr das? Habt ihr da so einzelne Ländergesellschaften, wo ihr sagt, okay, die verstehen die lokalen Präferenzen so gut, dass die dann nachher auch wissen, okay, welche Produkte braucht der Markt, wie approachen wir den Markt?
Ja. Also wir haben Direktvertriebsländer, das heißt, dort haben wir einen eigenen Außendienst, das ist Deutschland, Österreich, Frankreich, Benelux und UK. Das heißt, die bedienen wir direkt aus TARP und haben da auch die eigenen Teams entsprechend. Insgesamt haben wir so 65 Außendienstler, die den Fachhandel besuchen, diese 8.500 Märkte. Und in den anderen Ländern, das sind über 100 Länder der Welt, haben wir meistens einen großen Exportpartner pro Land, der einfach auch die nationalen Gegebenheiten dort vor Ort wesentlich besser kennt, weiß, welche Artikel brauche ich denn wirklich für mein Land aus diesem großen Portfolio von Trixi. Haben in den USA eine eigene Tochterfirma, wo wir dann eher Dotcom-Business, gerade auch mit Amazon und Co. dann angefangen haben und da auch anders als in Deutschland den anderen Weg gehen, vom Dotcom-Business zum stationären Vertrieb mit eigenem Außendienst und den Weg jetzt dort gehen, weil wenn du irgendwo startest, ist es ja natürlich meistens einfacher mit Amazon und Co. zu starten, weil man eine hohe Reichweite hat mit nur einem Touchpoint. Und da gehen wir jetzt gerade den anderen Weg, als den wir jetzt in Deutschland die letzten 50 Jahre gegangen sind.
Finde ich total spannend. Also dass jetzt echt bei einigen Marken, die in ganz neue Länder gehen, genau diesen Weg halt beobachtet, wo man erstmal wie online den Markteintritt macht, dann natürlich, weil man auch dadurch ja den Datenzugang hat, aufzeigt, okay, ich sehe hier eine Nachfrage auf den und den Produkten, wir haben so und so viel Stück halt irgendwie verkauft, der Preis noch funktioniert, ist irgendwie hier mal etabliert und geben genau mit diesen Daten halt irgendwie auf Händler halt zu und machen es halt irgendwie andersrum, ne, als jetzt irgendwie hier, klar, du hast immer so ein bisschen dieses Henne-Ei-Problem, ne, aber es ist ja so, dass die Leute, die jetzt heute die Marken steuern, gerade die Marken, die Tradition haben, die es irgendwie schon länger gibt, das sind nicht die, die es damals mal gegründet haben in den meisten Fällen, ne, sondern es sind die, die quasi eine Marke übernommen haben zu einem Zeitpunkt, wo schon ein Vertriebsnetzwerk bestand. Aber jetzt mal sagen, okay, ich gehe jetzt ein anderes Land an und gehe das Ganze mal reverse an. So, ja. Ne? Und von dieser Daten, die finde ich super spannend. Was man auf jeden Fall sagen kann, so ich kenne euch ja auch, dass ihr, finde ich, diesen digitalen Markt sehr offen angeht. Das heißt, ich baue euch wenig, ne, wie du auch selbst vorhin schon gesagt hast, ne, du wirst jetzt irgendwie bist sehr, sehr jung noch, im besten Alter, um da jetzt richtig was zu bewegen. So.
Ja, danke.
Aber so, ne, was ich damit meine, dass du jetzt nicht irgendwie in erlernten Mustern bist und jetzt irgendwie dann irgendwie jetzt zwischen 60, 65 bist und sagst, okay, ich ziehe das jetzt irgendwie noch durch, ne, sondern irgendwie du verstehst sowohl irgendwie den jungen, heranwachsenden Markt, als auch der Markt, der halt irgendwie entstanden. Also ich glaube, das ist richtig, da ist was zu bewegen. Und ich weiß auch, dass ihr deshalb halt für die ganzen Digitalkinder entsprechend offen seid, trotzdem halt irgendwie eure stehen Strategien halt irgendwie wertschätzt, das, was gewachsen ist, das weiter fortführt. Aber von euch, glaube ich, wird man noch viel sehen, so digital auch da in den nächsten Jahren. Jetzt haben wir hier ja super viel so digital irgendwie Zuhörer, so Macher von verschiedenen oder Macherinnen von verschiedenen Marken. Gibt es bei euch gerade irgendwie was irgendwie, welche Themen euch irgendwie beschäftigen, worüber du gerne quatschen würdest? Gibt es irgendwie bestimmte Stellen, wo du sagst, die sind gerade irgendwie offen, hättest du Lust, die mal auszutauschen?
Ich suche gerade einen Head of Online-Marketing,
ja, wo wir gerade dabei sind.
Ja, natürlich gibt's bei uns immer wieder Themen, und das ist ja das Schöne in der Trixi-Historie und auch nach vorne gerichtet, dass wir immer in einem Wachstumsunternehmen waren und auch die Branche wächst. Corona hat einen Riesenhype gegeben. Wir sind in den Corona-Jahren um 50% gewachsen. Das nivelliert sich so ein bisschen aus jetzt seit Corona, dass wir da jetzt wieder ein stabiles Niveau erreicht haben, aber noch weitaus mehr als vor Corona. Und das gibt dann natürlich auch Rückendeckung und Rückenwind, dass man auch Wachstumsstellen besetzen kann und auch mutig nach vorne gehen kann. Und das ist, glaube ich, das, was wofür wir stehen. Mutig sein und auch, wir wollen auch gerne Fehler machen. Fehler einmal machen und zweimal, ne, dann gibt's dann schon Gespräch, aber jeder ist angehalten, auch gerne einen Fehler zu machen, weil nur wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns auch digital weiterentwickeln wollen. Wir wollen gerne Dinge ausprobieren und dann schnell lernen. Nicht viel Geld dabei natürlich verbrennen, aber da ist bei uns jeder dazu eingeladen, auch so mutig zu sein und jede Idee reinzubringen. Und das haben wir stationär gemacht, so Dinge ausprobiert in den letzten Jahren, und so werden wir es jetzt auch digital weitermachen und immer wieder schauen, okay, wo wollen wir stattfinden, wie wollen wir uns entwickeln, wie wollen wir zukünftig mit Marktplätzen umgehen. Das ist mit Sicherheit das, was uns die nächsten Monate sehr intensiv beschäftigt. Da hat man ja in der EU neue Gesetzgebungen, dass man ja mehr Möglichkeiten hat, als Marke da mehr Herr zu werden. Wir hatten in der Vergangenheit dann eher immer die Probleme als Marke mit marktbeherrschender Stellung, dass wir da wenig Freiheiten hatten. Das hat sich jetzt durch die Rechtsprechung dann doch geändert. Und das beschäftigt uns jetzt in den nächsten Monaten sehr stark. Wie wollen wir mit Marktplätzen umgehen? Und wo wollen wir mehr als Seller selbst auftreten und vielleicht nicht mehr als Vendor? Bei Amazon genauso, diesen zu schauen, wo macht Seller mehr Sinn, wo macht Vendor mehr Sinn? Und wo ist auch der Balanceakt? Und das wird mit Sicherheit so die nächsten ein, zwei Jahre bei uns sein. Wie pendeln wir uns ein? Wir waren sehr, sehr stark Vendor-lastig, gerade auch bei Amazon mit all den Vor- und Nachteilen, die dazugehören. Und schauen jetzt, welche Neuheiten beispielsweise wollen wir lieber als Seller einlisten als Vendor, um da noch mehr Tragkraft selbst reinzukriegen.
Ja. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass es meine letzte Frage war, weil muss ich mich jetzt brechen mit. Weil mich doch eine Sache sehr interessiert, ne? Sagst du gerne auch nochmal, wir verlinken die Stelle auch. Ist jetzt hier übrigens ganz spontan irgendwie entstanden. Gut, ich habe jetzt einen guten Job, so, aber was mich natürlich irgendwie bei euch begeistert, und da zieht auch meine Frage ein bisschen an, ist das Thema Community. Weil ihr habt, finde ich, einen hoch emotionalisierten Bereich, den ihr da absetzt. Wenn wir von Marktplätzen und so sprechen, dann hast du natürlich, ja, du interagierst irgendwo mit dem Endkunden logischerweise. Geht darum, auch irgendwie eine Marke aufzubauen mit so einem Full-Funnel-Approach und so. Aber trotzdem gibt es ja auch so jetzt im Social-Bereich etwas, wie man mit dieser Community umgehen kann. Ne? Sei es jetzt irgendwie per Newsletter, Instagram, irgendwie TikTok, Facebook, alles, was es halt irgendwie so gibt. Und gerade weil ihr in so einem emotionalisierten Bereich seid, ist es etwas, wo du sagst, Mensch, das irgendwie gehen wir jetzt heute schon irgendwie echt gut an. Weil ich würde jetzt erstmal denken, so Thema Community muss ja wahnsinnig Spaß machen bei euch.
Ja, es ist auch, also das ist schon geil. Wir haben echt ein richtig, richtig gutes Social Media Team. Cool. Und sind gar nicht da auf Teufel komm raus bedacht, noch mehr Follower, ja. Sondern die Interaktion einfach noch mehr zu spielen. Und wir haben super gute Interaktionsraten und kriegen ganz viel Insights dann von den Endverbrauchern, die natürlich auch gerne ihr Wissen teilen und ihre Emotionalität mit dem Hund. Jeder ist da total stolz drauf. Die melden sich bei uns in der Tiermodel-Kartei, die wir dann haben, weil natürlich jeder, wenn der Hund auf der Verpackung ist, das ist ja ein Ritterschlag für einen Hundebesitzer beispielsweise. Und das ist schon richtig cool. Aber noch gar nicht zu Ende gedacht und vor allem nicht zu Ende gemacht. Hab da immer so für mich dann im B2C-Bereich HIP als absoluten Benchmark vor Augen, die ja auch schaffen, werdende Eltern dann mitzunehmen. Ja. Und das Gleiche lässt sich ja auch auf den Welpen und das Kitten nachher transportieren. Wirklich den Endverbraucher von der Geburt des Hundes bis auch zum Ableben zu begleiten und nicht nur mit Artikeln, sondern dann auch mit Ratschlägen, mit Content und Co. Und ich glaube, da können wir als Marke von mit unserer Expertise einfach noch mehr machen und sind aber gerade in den absoluten Anfängen, aber das wissen meine Kolleginnen und Kollegen, mein Wunsch und Traum vom Trixi-Club, dann nachher für den Endverbraucher, den werden wir irgendwann dann auch erfüllen, sodass da wirklich ein Community-Gedanke entstehen kann, auf den ja erstmal wahrscheinlich keiner gewartet hat, aber dessen Mehrwert noch gar nicht, ja, vielleicht auch noch nicht mal zu Ende gedacht ist bei uns.
Ja. Total. Ja, das Thema CRM ist super wertvoll, ne? Ich dachte jetzt auch gerade, ne, so was du gesagt hast, mit HIP, ne, diese Womb-Bikes, das ist bei denen ja genauso. Kind hat irgendwie mit anderen Kindern erst ein Fahrrad.
Mit Laufrad. Ja, das Laufrad, damit fängt es ja schon an. Und ja, von den Bikes habe ich einige gekauft schon. Also ja, bin selber Opfer.
Ja, also ich glaube, unglaublich spannend, da für die Zukunft, ne, aus dem CRM dann noch mehr rauszuholen, ne, nochmal in die Serie. Ich bin mir sicher, das will eure Community auch, das weiß ich noch nicht, aber das will sie mit Sicherheit, macht es viel einfacher. Genauso wie du es ja gerade schön gesagt hast, ne, wenn man ein neues Kind bekommt oder halt irgendwie in der Vorbereitung ist und da irgendwie an die Hand genommen zu werden. Und es ist ja für viele auch so, dass wenn sie sich ein Haustier zulegen, dass das vielleicht jetzt nicht irgendwie das dritte oder vierte ist, ne, sondern macht ganz viel irgendwie zum ersten Mal, es ist emotionalisiert. Und genauso, wenn das Tier älter wird. Habt ihr mal drüber nachgedacht, gibt's eine Versuchung, in den Dienstleistungsbereich zu gehen? Kommen irgendwann eine Trixi irgendwie Hundehotels oder kommen irgendwie Trixi Friseursalons oder so?
Nee, das überlassen wir Gott sei Dank dann anderen auch. Klar, auch berechtigte Frage. Manchmal wollt ihr nicht einen eigenen Einzelhandelsstandort machen. Ja. Ihr habt auch genug Artikel, aber da sage ich immer ganz einfach, lass uns, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Also auf das konzentrieren, worin man gut ist und dann lieber da diesen Support zu leisten und mit so vielen verschiedenen Dienstleistern zu kooperieren und zu sagen, okay, welchen Mehrwert kann ein Dienstleister von Trixi haben und andersrum und dann versuchen, auch mit solchen Dienstleistern dann überhaupt da stattzufinden und zu schauen, wo können wir mit Trixi helfen, wo finden wir den gemeinsamen Anknüpfungspunkt, um ja auch den gemeinsamen Endverbraucher und noch den Konsumenten, nämlich Hund und Katze, wenn man dann eine wirklich viel, vielstufige Supply Chain dann zu erreichen.
Ja, ja, okay. Wahnsinnig spannend. Ja, jetzt haben wir echt irgendwie eine ganze Zeit irgendwie schon gesprochen. Ich muss immer so ein bisschen auf die Uhr schauen und ich bin mir sicher, mir fällt gleich die nächste Frage ein. Ich muss jetzt aber auch sagen, Burkhard, ich werde dranbleiben, alleine durch irgendwie die lokale Nähe werdet ihr mich ja nicht so richtig los, ne? Wenn ich dann irgendwie da vorbei, ja,
wahrscheinlich.
Weil jetzt muss ich ja auf jeden Fall wissen, wie es bei euch irgendwie mit dem CRM weitergeht, so in den nächsten Jahren, ne? Du hast jetzt irgendwie von Trixie Club irgendwie gesprochen. Ich glaube, dass, ja, das kann sehr, sehr spannend werden. Die Geschichte ist lange noch nicht auserzählt.
Ja, wir haben viel vor, viele gute Ideen. Und wenn nur ein Bruchteil davon nachher in Erfüllung geht, dann haben wir auf jeden Fall für die nächsten Jahre ja ziemlich viel vor der Brust. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man weiß, dass man nicht irgendwie auf der Stelle tritt oder nicht ganz genau weiß, wohin geht die Entwicklung, sondern eher überschwänglich ist mit Ideen und versuchen muss, okay, wo in welcher Mitte ist nachher die Wahrheit und wo möchte ich meine Ressourcen und Kapazitäten reinbringen und wo vielleicht nicht. Am liebsten würde ich natürlich mal alles sofort machen. Ja. Aber das ist dann sicher die Kunst, das Schritt für Schritt dann auch wirklich aufzubauen.
Ja, genau. Ja, ich hatte dir von dir auch erzählt, ne? Ich habe neulich auf LinkedIn darüber geschrieben, irgendwie, dass ich abends immer häufiger so unglücklich bin, weil ich die ganzen Potenziale gar nicht nutzen kann. Und ein erfahrener Gründer sagte dann auch zu mir, Mensch, Flo, das ist irgendwie ein bisschen das Härteste an der Reise, ja. Irgendwie das so zu akzeptieren, dass es so ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, gut, du wirst damit irgendwie besser umgehen können, weil du die Situation jetzt nicht erst seit irgendwie, du kennst die Situation.
Das stimmt, so. Ja, genau.
Und ich hoffe, du sagst mir gleich, dass es auch besser wird so mit der Zeit. Ne?
Aber das kommt auf das Ideenspektrum drauf an. Ja, ja, klar, natürlich. Am Ende ist immer ein bisschen dann auch die Eigendisziplin und Gelassenheit zu sagen, okay, das fügt sich und ich schaue, womit fange ich als erstes an und begnüge mich mit den kleinen Schritten, dass sie mich auch zufrieden machen und diszipliniert man sich selbst, dass man nicht zu viel auf einmal möchte.
Ja, ja, ja. Ja, und die Vergangenheit sagt, das, was ihr da tut, irgendwie macht ihr richtig. Also von daher von außen betrachtet irgendwie, große Begeisterung. Ich werde es weiter verfolgen,
ja,
mein Lieber.
Bis dahin.
Vielen Dank. Mach's gut.
Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.